Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar mit leichter Verspätung. Fast pünktlich wollen wir euch wieder begrüßen auf www.joelmediatv.de. Wir begrüßen alle, die hier auch heute hierher gekommen seid, alle regelmäßigen Besucher und alle, die längere Zeit nicht mehr unter uns gewesen sind, aus fernen Ländern wieder zurückgereist sind. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid und dass wir gemeinsam Gottes Wort studieren können. Wir haben zwei interessante Fragen, die wir gleich behandeln werden. Und dann haben wir natürlich einen spannenden Vers aus der Offenbarung vor uns. Aber zunächst mal wollen wir wie jedes Mal gemeinsam niederknien für ein Anfangsgebet. Und ich lade euch auch vor dem Livestream dazu herzlich ein. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen, dass wir dein Wort studieren dürfen und dass wir dir vertrauen dürfen. Schenk du jetzt uns deinen Heiligen Geist, gib, dass wir verstehen, was wir lesen, dass wir dir näher kommen und dass wir von dir geführt und geleitet und belehrt werden. Amen. Amen. So, wir haben heute, wie bereits angekündigt, zwei interessante Fragen, bevor wir dann gleich in die Offenbarung hineingehen werden. Und zwar, Frage Nummer 1 bezog sich auf einen Gegenstand, der heute im Judentum eine außerordentlich wichtige Rolle spielt, den man aber im Alten Testament nicht finden kann. Und zwar der sogenannte, dieser neunarmige Leuchter und das dazugehörige Fest, das sogenannte Chanukka-Fest. Heute gehört das im Judentum zu den wichtigsten Festen überhaupt. Und man kann jetzt das Alte Testament durchlesen, von 1. Mose bis, was ist das letzte Buch des Alten Testamentes? Maleachi, ganz genau. Und man findet keinen Hinweis auf das Chanukka-Fest, man findet keinen Hinweis auf den neunarmigen Leuchter, man findet nur einen Hinweis auf welchen Leuchter? Den siebenarmigen Leuchter. Der wo stand? Im Heiligtum, zu welcher Seite? Zur Südseite, genau, zum Süden. Aber das ist nur völlig nebensächlich jetzt. Was hat es dieses Chanukka-Fest auf sich und wann ist das gekommen, wie ist das gekommen und gibt es dazu irgendwelche biblischen Hinweise? Es hat im größten Teil mit einer Geschichte zu tun, die nicht direkt mit der Bibel zu tun hat, aber dann doch wieder indirekt, das werden wir gleich sehen. Und zwar, nachdem das jüdische Volk in Babylon gewesen ist im Exil und sie dann wieder zurückgekommen sind, standen sie weiter unter der Herrschaft der Großmächte. Das heißt, sie standen zunächst mal unter der Herrschaft der Medo-Perser. Ihr wisst ja, die Medo-Perser hatten Babylon eingenommen und als dann Kyros den Erlass erlässt, dass die Israeliten, also die Juden frei gehen können, stehen sie immer noch unter der Herrschaft der Medo-Perser. Das heißt, sie hatten Statthalter dann. Nehemia war zum Beispiel ein Statthalter. Als die Medo-Perser besiegt wurden, wurden sie von wem besiegt? Von den Griechen. Wer war der König der Griechen? Alexander der Große, der erste König. Jetzt ist das in der Bibel, ja oder nein, diese Geschichte? Es ist in der Geschichte, aber als was? Als Geschichtsbericht? Als Prophetie. Denn als Alexander der Große die Welt erobert, da ist das Buch Maleachi schon geschrieben und es gibt keine Propheten mehr. Von Maleachi bis zur Ankunft von Johannes dem Täufer gibt es keine Propheten. Ungefähr 400 Jahre lang. Es gibt keine biblischen Bücher. Und in dieser Zeit kommt jetzt Alexander der Große, erobert die Welt. Wir wissen das aus der Bibel als Vorhersage. Aber es gibt keine Geschichtsberichte in der Bibel darüber. Und Alexander der Große stirbt. Ihr kennt die Geschichte, nicht wahr? Es gibt verschiedene Legenden. Eine besagt, er hat 9 Liter Wein getrunken ungefähr und ist dann daran gestorben. Wie auch immer, jedenfalls, er stirbt, ich glaube im Alter von 32 Jahren ungefähr, und hinterlässt nur ein Kind, das noch im Bauch seiner Frau ist und einen schwächlichen Bruder, der nicht wirklich regieren kann. Und was passiert mit dem Reich? Es wird geteilt. In wie viele Reiche? In vier. In die vier Diadochenreiche. Wer weiß die vier Diadochen auswendig? Unsere Studenten fragen, die ein ganzes Jahr lang dort verbracht haben, die Bibel zu studieren. Ja, Ptolemäus, Seleukos, Lysimachus und Kassander. Genau. Diese vier. Aber diese vier waren nur am Anfang vier. Nach kurzer Zeit, wie das meistens so ist, haben sie sich dann gegenseitig bekriegt und am Ende blieben vor allem zwei übrig, zwei Reiche. Und zwar die Ptolemäer und die Seleukiden. Die Seleukiden waren im Norden und die Ptolemäer waren im Süden. Und die ganze Geschichte davon könnt ihr finden in Daniel 11, Vers 1 bis 14, 15 ungefähr. Na, Vers 3 bis 14, 15 ungefähr. Da wird in prophetischer Vorhersage die ganze Geschichte von den Ptolemäus dem Ersten, Ptolemäus dem Zweiten, Seleukos dem Ersten, dem Zweiten und so, Philator, Nikator, wie sie alle hießen, mit all den komischen Namen. Das wäre mein Studium für sich selbst. Warum erzähle ich das? Weil einer der Seleukidenkönige, also ihr müsst euch vorstellen, wenn das Israel war, dann waren hier die Seleukiden und da waren die Ptolemäer. Das heißt, die Seleukiden haben den, also die Türkei und Babylon und den ganzen mesopotamischen Raum regiert und die Ptolemäer vor allem Ägypten und Afrika und Arabien und so weiter. Und wenn die miteinander Krieg geführt haben, durch welches Land haben sie Krieg geführt? Durch das Heilige Land, immer hin und her. Deswegen ist das in Daniel 11 beschrieben, weil das Volk Israel immer der Spielball war. Mal war die Grenze hier, dann war die Grenze mal da, dann war sie da, dann war sie da. Also je nachdem, ob jetzt die Ptolemäer oder die Seleukiden stärker waren, daran hing jetzt sozusagen, ob das Volk Juda, das jüdische Volk jetzt Teil des Seleukidischen Reiches war oder das Teil des Ptolemäischen Reiches, das wechselte immer hin und her. Zu einer bestimmten Zeit war das Land unter der Herrschaft der Seleukiden. Und da gab es dann einen König, das ist ungefähr 160 vor Christus, mit dem Namen Antiochos der Vierte Epiphanes. Wer von euch hat diesen Namen schon mal gehört? Ihr solltet diesen Namen schon mal gehört haben, aus folgendem Grund. Antiochos der Vierte Epiphanes war wirklich ein schlimmer Kerl. Aber noch schlimmer ist das, was sie mit ihm gemacht haben. Warum? Ihr kennt die Danielschen Prophezeiung. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Seit 1600 ungefähr, nachdem die Reformation dann Rom als den Antichristen und dann noch das päpstliche Rom als den Antichristen benannt hat, gab es den Versuch, das Ganze irgendwie zu verändern. Und man kam auf die Idee, die Prophetie neu zu interpretieren, nämlich Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Antiochos den Vierten Epiphanes. Weil Antiochos der Vierte Epiphanes so ein schlimmer Kerl war, der den Juden so viel Unheil bedeutet hat und sie so sehr drangsaliert hat, dass man gesagt hat, das ist in Wirklichkeit dieser Bösewicht aus Daniel 7, dieser Bösewicht aus Daniel 8, das kleine Horn. Das heißt, wenn ihr heute in eine Vorlesung geht, egal in einer theologischen Fakultät, ob jetzt evangelisch oder katholisch, dann wird euch jeder Professor auf der Welt behaupten, wenn er nicht adventistisch ist, und ich muss hier vorsichtig sein, was ich sage, jedenfalls die meisten Adventisten, wird euch so gut wie jeder Professor euch sagen, dass Daniel 7 und Daniel 8 und vor allem Daniel 11 in Wirklichkeit sich vor allem um Antiochos, den vierten Epiphanes, drehen. Das ist natürlich großer Unfug. Denn wenn man sich die Prophezeiung anschaut, dann zum Beispiel in Daniel 8 stellt man fest, dass Medo-Persien wurde groß, dann heißt es von Griechenland, sie wurden außerordentlich groß und dann heißt es von der nächsten Macht, vom kleinen Horn, es wurde über alle Maßen groß. Das trifft auf Antiochos den Vierten eben überhaupt gar nicht zu. Aber der Grund, warum wir darauf gekommen sind, ist, dass Antiochos der Vierte Epiphanes durchaus ein ziemlich schlimmer Kerl war. Ein wirklich schlimmer Kerl. Er hat die Juden gezwungen, heidnisch zu werden. Er wollte das Judentum quasi ausrotten. Und um sie ganz besonders zu ärgern, hat er den Tempel entweiht. Also meint ihr, wie kann man den jüdischen Tempel am besten entweihen? Götzenbilder können wir drauf tun, ja? Ja, die gab es sowieso nicht mehr. Die Bundeslade war schon seit dem Exil von Babylon weg. Der Antiochos hat ein falsches Opfer gebracht, aber nicht einfach nur ein falsches Opfer. Er hat ein Schwein geopfert. Das unreine Tier, nicht wahr? Hat ein Schwein auf dem Altar geopfert und hat damit den gesamten Tempel entweiht und hat die Leute gezwungen, heidnisch zu werden. Und die Juden haben schwer gelitten. Und schließlich gab es einen Aufstand und dann kamen nachher die Makkabäer und die Hasmonäer, die haben ein bisschen Autonomie sich zurückerobert. Und das würde jetzt zu viel weiterführen, das Ganze geschichtlich noch weiter zu spinnen. Also es gab diesen ganz besonders bösen König, der die Juden drangsaliert hat und den Tempel entweiht hat. Okay? Und das war im Jahre 100, jetzt muss ich genau nochmal nachgucken, 100 Jahre 167. Und als der Tempel entweiht wurde und dann später Antiochos der IV. Epiphanes tot war, hat man natürlich den Tempel wieder neu geweiht. Man musste ihn neu weihen, man musste ihn wieder neu einweihen sozusagen. Und das war im Jahre 164, also 3 Jahre später. Und weil sich die Juden so sehr gefreut haben, dass der Tempel wieder geweiht wurde, hat man daraus ein Fest gemacht. Und dieses Chanukka-Fest ist dieses Fest der Einweihung des Tempels, nachdem es durch Antiochos den IV. Epiphanes entweiht wurde. Jetzt würdet ihr sagen, das ist ja vollkommen egal, mit Geschichte habe ich nichts am Hut, das hilft mir nicht für die Bibel. Aber dieses Fest kommt in der Bibel vor. Und zwar schaut mal mit mir in Johannes 10. Johannes 10. Es ist halt nur eine sehr nebensächliche Bedeutung, weil es ja keine theologische Bedeutung hat. Gott hat dieses Fest ja nicht erfunden. Es war einfach sozusagen wie ein Gedenkfest. Sozusagen, ja, hat so ungefähr die gleiche Bedeutung wie der Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten oder so. Ja? Also einfach ein Gedenktag an das, was da passiert ist. In Johannes 10 und dort Vers 22, da heißt es, es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt. Das ist genau dieses Fest. Das heißt, die Bibel spricht von diesem Chanukka-Fest, von diesem Fest der Tempelweihe und es war Winter. Ihr könnt vielleicht in eurer Anmerkung lesen, dass dieses Fest im November, Dezember gefeiert wurde. Und es ist interessant zu sehen, dass obwohl dieses Fest nicht aus dem Alten Testament kommt und auch keine wirkliche Bedeutung hat jetzt im Sinne von Theologie, dass Jesus trotzdem zu dieser Zeit auch im Tempel gewesen ist. Im nächsten Vers heißt es nämlich, und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Das finde ich deswegen so interessant, weil es einige Leute gibt, die sagen, okay, es gibt einige Feste, die weltweit gefeiert werden, die offensichtlich nicht biblischen Ursprungs sind. Und sie verwenden viel Zeit damit, zu beweisen, dass man sich auch gar nicht erst damit beschäftigen sollte und auf keinen Fall dieses Fest feiern sollte, weil das ja nicht biblischen Ursprungs ist. Fakt ist, Jesus hat bei diesem Fest, das nicht biblischen Ursprungs war, trotzdem die Gelegenheit ergriffen zu predigen. Er hat ihm jetzt nicht viel Bedeutung beigemessen, hat nicht gesagt, das ist das Fest, das ihr halten müsst, aber er hat die Gelegenheit ergriffen, hier im Tempel Salomos, in der Halle Salomos, nicht im Tempel, im Tempel in der Halle Salomos zu predigen und sich zu unterhalten. Das finde ich deswegen ganz interessant, weil man das übertragen kann auf andere Feste, die wir heute haben, die nicht biblischen Ursprungs sind, von denen wir wissen, dass sie nicht wirklich theologische Bedeutung haben, aber die man genauso wie Jesus benutzen kann, um sie für die Evangelisation, für die Mission zu benutzen. Zum Beispiel Weihnachten oder Ostern oder all diese Feste, von denen wir wissen, an dem Datum hat da wahrscheinlich nichts wirklich stattgefunden. Das ist ein ganz anderer Ursprung. Aber die Leute denken zu diesem Zeitpunkt an etwas Bestimmtes und so kann man es benutzen und muss jetzt nicht glauben, dass man verloren geht, nur weil man sozusagen diesen Tag so nennt. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, Jesus hat an diesem Fest, dieses Fest benutzt, um seine eigene Predigt zu halten. Also das ist dieser Ursprung des Chanukka-Festes. Wenn ihr nochmal davon hört, dann wisst ihr, seid ihr jetzt gebildet und wisst etwas aus der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Übrigens, nebenbei, wer Englisch lesen kann und den adventistischen Bibelkommentar hat, es ist unglaublich spannend mal zu lesen, da gibt es einen Abschnitt über die Zeit zwischen den Testamenten. Wie die Juden sich von den Griechen haben beeinflussen lassen. Dann versteht man sehr, warum die Juden dann so waren, wie sie waren im Neuen Testament. Warum sie Jesus nicht angenommen haben. Da stehen spannende Sachen drin, wie sie sich für den Sport und für die Kultur der Griechen interessiert haben. Und je mehr sie sich für die Kultur und den Sport der Griechen interessiert haben, desto unfähiger wurden sie, Jesus anzunehmen. Aber schaut das mal selbst nach. Aber der Leuchter, der war da einfach Teil dieses Festes da vermutlich. Also da gibt es keine konkreten, also ich habe jetzt nichts Konkretes gefunden. Also es spielt für uns keine signifikante Rolle, ob der jetzt 9 oder 10 hat, weil das Fest selbst ist kein biblisches Fest. Es hat aber diesen Hintergrund und es ist auch nicht verkehrt, das zu wissen, so wie Jesus, aber er hat ihm keine große Bedeutung beigemessen. Deswegen, wenn er 12 Leuchter hätte, Arme, wäre es Nicht wahr? Aber man darf sich ja freuen, wenn der Tempel wieder eingeweiht ist, nicht wahr? Die zweite Frage, die wir hatten, das war eine sehr interessante, auch eine sehr interessante und eine sehr umstrittene und sehr wichtige Frage. Nämlich die Frage, kurz zusammengefasst, geht daran, wann ist Leben Leben? Mit anderen Worten, was ist mit einem Embryo, einem Fötus, der noch nicht geboren ist? Ist das schon Leben, betrachtet Gottes Leben? Oder ab wann beginnt das Leben nach der Bibel? Ihr habt wahrscheinlich die Debatten darum verfolgt. Das ist auch, geht dann hinein in die Abtreibungsdebatte und all die verschiedenen Dinge, die da eine Rolle spielen. Was sagt die Bibel? Und die Bibel hat einige interessante Aussagen. Wir wollen nur eine ganz kurze hier betrachten, die es eigentlich schon ziemlich auf den Punkt bringt. In Psalm 139. Psalm 139. Psalm 139. Ab Vers 11. Vorher, in den Versen vorher, stellt David so interessante Fragen auf. In Vers 7 zum Beispiel sagt er, wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Er sagt, wenn ich in den Himmel aufsteigen würde, wärst du da. Wenn ich im Totenreich mein Lager aufmachte, bist du da. Und nehme ich meine Flügel der Morgenröte und ließ mich nieder am äußersten Ende, Vers 9. Egal, wo man hingeht, Gott ist da. Ja? Und dann lesen wir ab Vers 11. Das heißt, hier spreche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht der Nacht werden um mich her. So wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Ist das ein schöner Vers? Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Und jetzt kommen die entscheidenden Verse. Denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Jetzt, wenn ihr euch die DNA-Struktur anseht, dann ist das genau das, nicht wahr? Gewoben. Sag mal einer, die Bibel ist unwissenschaftlich, nicht wahr? Der hat natürlich, der David hat von DNA nichts gewusst, aber der wusste durch den Heiligen Geist, dass er gewoben wurde im Schoß seiner Mutter. Es heißt, Vers 14, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war dir nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Das spricht sich von dem Embryo, der kurz vor der Geburt ist, von dem Kind, das schon im achten Monat sozusagen ist. Das spricht von dem Keim. Er sagt, deine Augen haben mich schon gesehen. Das heißt, in dem Moment, wo das Leben biologisch beginnt, in dem Moment hat Gott seine Augen darauf gerichtet. Wir wissen, Gott hat seine Augen auf uns gerichtet, nicht wahr? Wir wissen, Gott schaut in unser Herz jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, Abend und Morgen, den ganzen Tag über. Aber Gott schaut auch schon auf das Neugeborene, auf das Neuentstandene vielmehr, verzeihung, auf den ungeformten Keim. Und dann steht, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Gott hat schon einen Plan, ein Lebensplan, selbst für das gerade entstehende Leben. Gott wartet also nicht und sagt, naja, mal sehen, ob das Kind das auch erst das Licht der Welt erblickt und dann, oh, jetzt werde ich mich darum kümmern, sondern er kümmert sich um den Fötus, sobald er existiert. Denn es ist Gottes Schöpfung. Und wann immer etwas Gottes Schöpfung ist, sagt uns die Bibel das. Und jetzt passt auf. Und zwar in Kolosser. Also können wir das sehen, dass hier, dass es Gottes Schöpfung ist. Er sagt, Gott hat das gemacht, Gott hat das gewoben, Gott hat das gesehen. Schaut mal in Kolosser 1, Vers 16. Kolosser 1, Vers 16. Dort heißt es, ganz bekannter Vers, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Na, da denken wir meistens an Engel, nicht wahr? Und an unsichtbare Welten. Und das stimmt auch, aber ich glaube, das bezieht sich auch auf solche Sachen. Seien es Throne, Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und zu ihm hin oder auf einer Übersetzung für ihn geschaffen. Das heißt, nicht nur ist sind die geborenen Menschen für ihn geschaffen. Auch die Tiere sind für ihn geschaffen. Auch die Pflanzen sind für ihn geschaffen. Selbst die Berge sind für ihn geschaffen. Das heißt, auch der Fötus ist für ihn geschaffen. So wie dein Leben ist, ist es für Gott. Es gehört ihm, es ist für ihn geschaffen. Ja? Es gibt nichts, was geschaffen wird, was irgendwie anfängt zu leben, weil irgendwie pulsierendes Leben ist, was nicht für ihn geschaffen ist. Und es geht weiter, pass mal auf. Und er ist vor allem und alles hat was? Alles besteht durch ihn und hat seinen Bestand durch ihn. Das heißt, wodurch besteht der Fötus im Leib der Mutter? Allein durch Gott. Gott erhält es am Leben. Und das, dieser Gedanke sollte eigentlich unter die ganze Debatte einen Schlussstrich ziehen. Es ist für ihn geschaffen und er erhält es am Leben. Damit wollen wir nicht in Abrede stellen, dass es manchmal schwierige Situationen gibt und dass es Komplikationen gibt und so weiter. Aber das theologische Grundgerüst, das theologische Grundfundament ist, dass das Leben beginnt in dem Moment, wo das Leben da ist. Nicht erst bei der Geburt. Und selbst wenn es kein Leben wäre, ist es trotzdem für Gott geschaffen. Denn das hat doch nicht mal was mit Leben oder Nichtleben zu tun. Denn die Steine leben nicht, aber sie sind von Gott geschaffen für ihn. Und sie bestehen durch ihn. Wenn Gott seine Existenz, wenn Gott seine aufrechterhaltende Hand aus den Steinen nehmen würde, würden die Steine sofort verschwinden. Also sogar die Steine bestehen allein nur durch ihn. Wie viel mehr alles Lebendige? Versteht ihr? Das heißt, selbst die unbelebte Natur ist auf einer viel höheren Stufe, als wir das glauben. Was meint ihr, was passieren würde, wenn Gott sich entscheiden würde, dieses Haus nicht mehr aufrechtzuerhalten? Glaubt ihr, das Haus steht bei sich selbst? Es ist Gott, der alles, was geschaffen ist, alle Materialien aufrechterhält. Jetzt, wenn ihr da mal lange drüber nachdenkt, dann stellt ihr fest, wie unsinnig eigentlich Sünde ist, wenn es heißt, dass Sünde uns von Gott trennt, nicht wahr? Und warum logischerweise dann Sünde der Tod sein muss, nicht wahr? Weil wir einfach, da ist kein Ort, wo man sein könnte, außerhalb von Gott. Denn alles, was es ist, kommt von Gott. Das heißt, getrennt von Gott zu sein, wäre da zu sein, wo nichts ist. Und das ist dann der Tod. Im Totenreich ist immer noch, genau. Ganz genau. Und das finde ich ein schöner Gedanke, dass Gott nicht erst uns in sein Verzeichnis aufnimmt, wenn wir dann irgendwann sprechen und gehen können oder unseren ersten Bibelvers in der Sabbatschule aufsagen können und dann Gott sagt, ah, du bist auch da, schön, ja, jetzt werde ich mich um dich kümmern. Sondern Gott sieht schon, hat mich gesehen, hat dich gesehen, als du nur ein paar DNA-Ringe gewesen bist. Oder wie nennt man das? Ich bin biologisch so unbegabt. Also jedenfalls die paar Zellen, die da ein bisschen so pulsiert haben, da hat Gott schon gesagt, diese Person. Ich habe einen Plan für sie, hoffentlich. Ja, Gott wusste schon, ob wir dem Plan folgen oder nicht, aber ich habe einen Plan für sie. Ich habe schon einen Plan. Tja, und wenn wir wissen wollen, was Gottes Plan war für unser Leben, den er uns gegeben hat, als wir noch ein Embryo waren, dann sollten wir beten und die Bibel studieren. Dann kriegt man raus, was Gottes Plan ist. Im Heiligtum, da entdeckt man, was Gottes Plan für unser Leben ist. Okay, wenn ihr auch Fragen habt, sowohl die wir hier sind, als auch die ihr live zuschaut, könnt ihr eure Fragen loswerden unter der mittlerweile altbewährten Adresse, die jetzt eingeblendet ist. Genau, fragen@joelmediatv.de. Da könnt ihr eure Fragen schreiben. Wir werden versuchen, sie zu beantworten. Nächste Woche wieder hier zu dieser Zeit. Jetzt kommen wir zur Offenbarung. Wir haben letztes Mal gesprochen über Offenbarung 11, Vers. Gibt es jemanden, der sich erinnern kann? 4, ganz genau, über Offenbarung 11, Vers 4. Und in Offenbarung 11, Vers 4 ging es genauso wie in Offenbarung 11, Vers 3 um was? Es ging um die zwei Zeugen. Ich war gerade in Offenbarung 11, Vers 3 die beiden Zeugen behandelt. Die zwei Zeugen standen wofür? Da haben wir uns eine ganze Stunde lang biblisch belegt. Sie standen für das Alte und das Neue Testament. Und sie sollten worin mit bekleidet sein? Mit Sacktuch. Warum? Weil sie trauern, weil sie angegriffen werden, weil sie ihre Leserschaft verlieren, Für wie lange? Für 1062 Tage, die 1062 Jahre sind. Und die gingen von 538, sehr gut, bis 1798, genau. Es kommt langsam, es kommt. Ich freue mich. Wir werden es immer wiederholen, bis das in Mark und Bein oder wie sagt man, Fleisch und Blut übergegangen ist. Ist nicht verkehrt. Und dann haben wir letzte Woche gesprochen, dass diese beiden Zeugen auch noch anders dargestellt werden, nämlich als zwei, was für Bäume? Ölbäume und als zwei Leuchter. Und wir haben das gemeinsam studiert in Sacharja 4, das Verhältnis zwischen Ölbäumen und Leuchter und so weiter, sind ein bisschen in die Details gegangen, nicht wahr? Haben auch gesprochen, dass es um den Heiligen Geist geht, aber noch konkreter um was? Was ist das Öl letztendlich in der letzten? Wir haben gesagt, der Heilige Geist, aber was ist sozusagen das, der Charakter, nicht wahr? Der durch den Heiligen Geist gewirkt wird, der nicht einfach schnell übergeben werden kann, sondern der Zeit braucht, um zu entwickeln. Deswegen können auch das Öl in Matthäus 25 nicht einfach so schnell weitergegeben werden. Sondern es geht darum, dass durch das Studium der Bibel, dass aus dem Studium sich dieser Charakter entwickelt. Nicht wahr? Wir haben gesehen, dass das Wort Gottes ein lebendiges Schwert ist, das Mark und Bein trennt und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens ist. Jetzt in diese Überlegung hinein wollen wir noch einmal Offenbarung 11, Vers 3 und 4 lesen gemeinsam und dann nachher gleich zu Vers 5 weitergehen. Wir haben noch einige wenige Details aus Vers 4 ist übrig. Es heißt hier, und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1062 Tage lang bekleidet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Das haben wir im Wesentlichen das meiste davon alles behandelt. Wir wollen noch ganz kurz uns hier folgenden Gedanken noch machen. Ich habe noch etwas euch letztes Mal vergessen zu sagen, oder nicht mehr, wir haben es nicht mehr geschafft, weil wir so lange in Sacharja 4 dabei gewesen sind. Wir haben ja gesagt, dass diese Ölbäume stehen für das Alte und Neue Testament. Wir haben gesehen, der Charakter kommt daraus durch das Studium der Bibel. Schlagt mal mit mir auf. In 1. Könige 6. Jetzt, was steht in 1. Könige 6? Was gibt es in 1. Könige 6? Worum geht es in 1. Könige 6? Um den Tempelbau durch Salomo. Jetzt, 1. Könige 6 hat eine interessante Aussage. Schaut mal mit mir in Vers 23. Er machte im Sprachort, was ist der Sprachort nebenbei? Was ist der Sprachort? Das Sprachort ist das Allerheiligste, nicht wahr? Das da, wo Gott geredet hat, wo das Wort Gottes war. Jetzt schaut mal, was dort weiter steht. Er machte im Sprachort auch zwei Cherubim. Woraus? Aus Öl, Baum, Holz. Jetzt habt ihr das gewusst? Das habe ich nicht vorher gewusst. Dass im salomonischen Tempel die Cherubim an der Bundeslade nicht einfach aus Akazienholz gemacht sind oder aus irgendeinem anderen Holz, sondern aus dem Holz eines Ölbaumes. Jetzt, warum ist das so signifikant? Warum ist das so bedeutsam? 1. Könige 6, Vers 23. Warum ist das so wichtig, dass die Cherubim aus Ölbaumholz gemacht waren? Ja. Der Charakter, also die Cherubim haben einen reinen Charakter, nicht wahr? Sie stehen direkt in der Gegenwart Gottes. Ja, das stimmt. Was noch? Denkt nochmal nach. Cherubim. Ölbäume. Ölbäume? Offenbarung 11, Vers 4. Wie viele Ölbäume gibt es? Und wie viele Cherubim gibt es? Zwei Cherubim, zwei aus Ölbäumen, zwei Ölbäume als die beiden Zeugen. Die beiden Cherubim als die beiden Zeugen, die was bewachen sollten? Das Gesetz Gottes, das Wort Gottes. Zwei Zeugen, die das Wort Gottes bewachen sollen und bewahren sollen. Warum hasst der Satan so die Bibel? Warum hasst, wenn ihr das jetzt wisst, müsstet ihr, Warum hat der Bibel so einen Hass auf die Bibel? Der Satan, so einen Hass auf die Bibel? Ja, jetzt bleibt noch mal den Cherubim. Warum hat Satan so einen... Er war selbst einer. Er war selbst ein Cherubim. Er war selbst mal einer von den beiden Zeugen. Er war selbst mal einer von zwei Zeugen, die das Wort Gottes bewachen sollten. Und jetzt hat er eine Rebellion gestiftet, aber Gott hat immer noch auf der Erde, dort wo er seine Rebellion hat, immer noch zwei Zeugen. Und der Charakter der Cherubim wird ausgedrückt durch Ölbaumholz, nicht wahr? Durch den Heiligen Geist. Und den Charakter und so weiter. Und diese beiden Zeugen sind ebenfalls vom Heiligen Geist inspiriert. Das heißt, all das, was er hier liest, erinnert ihn an seinen Zustand, als er noch nicht gesündigt hatte.
Aber Jesus ist sein Gegner. Er kommt zu uns retten. Und darum ist er...
Genau, deswegen. Aber
ja, das ist
versteht ihr den Gedanken? Er war selbst mal ein Cherubim und die Cherubim waren die beiden Zeugen. Sie sollten bezeugen, dass das, was dort ist, auch wirklich die Wahrheit ist. Sie sollten bezeugen, dass da wirklich ein Gesetz ist. Nicht wahr? Ich meine, wenn ein Engel sich irgendwo im weiten Universum gefragt hat, ja, hat Gott überhaupt ein Gesetz, dann wäre es die Aufgabe der beiden Cherubim zu sagen, ja, wir schauen da Tag und Nacht hinein. Wir sind die Zeugen. Nicht wahr? Die beiden Zeugen. Satan hasst die Bibel. Und deswegen kämpft er so gegen die Bibel. Und wir haben ja gesagt, Offenbarung 11 ist das Kapitel, in dem die Geschichte der Bibel durch die ganze Christenheit erzählt wird. Der Kampf und die Schlacht gegen die Bibel. Und der Grund ist, dass die Bibel sozusagen ja vergleichbar ist mit diesen beiden Cherubim, die wachen sollen. Ganz nah bei Gott. Und übrigens sind noch mehr Dinge aus Ölbaumholz gemacht worden. Ihr könnt auch lesen in Vers 31. Der Eingang zum Sprachort versah er mit Türen aus Ölbaumholz. Die Türfassungen bildeten einen fünffach gestaffelten Rahmen. Und er machte zwei Türflügel aus Ölbaumholz und ließ daraus Schnitzwerk von Cherubim, Palmen und offenen Blumen anbringen und überzog sie mit Gold. Übrigens, habt euch jemals gefragt, warum im Tempel des Salomo so viele Palmen und so viele Blumen angebracht waren? Das ist völlig jetzt nebensächlich, also ist nicht unser Thema, aber es fällt mir gerade ein.
Jesus kam
mit Palmen. Ja, Jesus kam, der kam Palmen, ja, das ist nicht verkehrt. Die haben Palmen auf den Boden gelegt, als er kam. Ja, das ist könnte ein Grund sein, aber es gibt noch einen, der noch offensichtlich ist. Warum das ganze Heiligtum in Salomos Zeiten mit Palmen und Blumen ausgeschmückt war. Ganz heiße Spur, Eden. Denn das Heiligtum ist was? Das Heiligtum ist ein Abbild vom Himmel. Ich war vom himmlischen Heiligtum. Das Heiligtum ist sozusagen das Wohnzimmer Gottes, nicht wahr? Aber Gott hat auch einen Garten im Himmel, nicht wahr? Wie heißt der Garten? Eden. Jetzt, wenn ihr euch das Heiligtum anschaut, könnt ihr fast den Eindruck gewinnen, dass das Heiligtum selbst so eine Art, dass Eden, der Garten Eden, selbst so eine Art Heiligtum ist. Nicht wahr? Mit dem Zentrum Baum des Lebens in der Mitte, dann der Garten und dann die ganze Erde mit dem Vorhof, ja? Man hat den Garten Gottes, man hat das Heiligtum und dieses Heiligtum, übrigens, woher wissen wir, dass es noch so ist? Der Cherubim in Hesekiel 28, ihr kennt Hesekiel 28, nicht wahr? Der schirmende Cherubim. Wo war der? Im? Schaut mal mir, Hesekiel 28. Ach, das sagt ich will uns nicht verzetteln, aber es ist so spannend. Hesekiel 28, ihr kennt, das ist der Cherubim, der am Thron Gottes steht, im Heiligtum. Aber wo ist er gewesen? Wo war dieses Heiligtum im Himmel? Ihr wisst, es geht ja hier um Luzifer, der dann später zu Satan wurde. Wo war das Heiligtum damals? Wie sah das aus? Wo war er? Vers 12. Er war im Garten Eden. Er war im Garten Eden. Könnt ihr es lesen? Vers 12. Ja, Vers 13, in Eden, im Garten Gottes warst du. Und dann in Vers 14 heißt es, du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Jetzt der Cherub gehört ins Heiligtum. Aber das Heiligtum Gottes, offensichtlich vor dem Sündenfall, war wie ein Garten. Und deswegen sind da Blumen und Palmen im Salomonischen Tempel. Nicht einfach nur, weil das damals Mode war. Ein paar Blumen an die Wand, so Blümchentapete. Das ist nicht der Grund. Sondern um auszudrücken, bei Gott, das Heiligtum ist nicht einfach nur eine starre Architektur, sondern eigentlich im Himmel das Paradies. Und wenn wir auf der neuen Erde sein werden, wird es auch das Paradies sein. Paradies. Freut euch schon auf die neue Erde? Freut euch schon aufs Paradies? Und übrigens, auch diese Türen, wo das alles aufgemalt war, die Cherubim und die Blumen und die Palmen waren aus Öl, Baum, Holz. Die zwei Ölbäume. Die beschreiben uns etwas vom Paradies. Das Alte und das Neue Testament. Okay. Wir wollen noch einen Gedanken anschauen, denn es heißt ja, dass diese beiden Zeugen, haben wir gelesen, auch die beiden Leuchter sind, nicht wahr? Jetzt, wozu braucht man einen Leuchter? Zum Licht geben, ja. Jetzt, wie können diese beiden Leuchter das Licht weitergeben? Wie machen die das? Indem man sie liest, okay. Jetzt, was passiert, wenn ich Licht esse? Was passiert, wenn ich Licht esse? Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Dann werden wir zum Licht der Welt. Schaut mal mit mir in Matthäus. Nee, in Lukas. Lukas 8, Vers 16. Schaut mal, Lukas 8, Vers 16. Dort heißt es, niemand aber, der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß oder stellt es unter ein Bett, sondern er setzt es auf einen Leuchter, damit die, welche reinkommen, das Licht sehen. Und so macht es Gott auch. Gott hat Licht zu geben an die Welt und er stellt es auf einen Leuchter. Und niemand sollte das Licht unter den Scheffel stellen. Jetzt meistens beziehen wir das und richtigerweise auf uns persönlich, nicht wahr? Gott hat uns erleuchtet, Gott hat uns das Evangelium gegeben, Gott hat uns erlöst und wir sollen das nicht unter den Scheffel stellen, wir sollen das weitergeben, nicht wahr? Wem auch immer. Unserem Nachbarn, unserem Freund, unseren Mitstudenten, wem auch immer, ja? Wir sollen es weitergeben. Aber wenn die Bibel auch ein Leuchter ist, dann bezieht sich dieser Vers auch auf die Bibel. Wir sollen die Bibel nicht unter den Scheffel stellen. Und was ist im Mittelalter passiert? Sie wurde unter Sacktuch getan, nicht wahr? Jetzt ist auch eine praktische Frage, die wir uns stellen können. Stellst du die Bibel in deinem Leben unter den Scheffel? Oder lässt du die Bibel in deinem Leben leuchten? Jetzt Mission, wenn wir das lesen, denken wir, naja, Gott hat mir eine schöne Erfahrung gegeben. Ich sage anderen Menschen, ich liebe Gott. Und das nenne ich dann Mission. Aber das Licht kommt eigentlich aus dem Wort. Das heißt, die Frage ist, wie sehr dringt das Wort Gottes unverfälscht durch dich hindurch? Ich meine, es ist auch gut und schön zu sagen, du, Jesus ist mein persönlicher Erretter und ich habe ihn lieb und hat viel für mich getan. Aber was wäre, wenn in unserem Leben noch viel mehr tatsächliche Bibelbote, also ich meine wirklich Bibelworte, die so auch in der Bibel stehen, irgendwie von uns zu anderen kommen? Sei es durch eine Bibelstunde, sei es dadurch, dass ich einen Bibelvers jemandem vorlese, sei es, dass ich was auswendig gelernt habe, wie auch immer. Denn im Wort Gottes ist eine Kraft, die unsere Zusammenfassung nicht hat. Wir können den Erlösungsplan auch irgendwie zusammenfassen mit eigenen Worten. Das ist auch gut und schön. Und der Geist Gottes wirkt trotzdem. Aber das Licht des Wortes, das hat eine ganz andere Kraft. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen können, ist, oder stellen müssen, wie jetzt. Wenn das die Bibel, wenn hier die Bibel ist und da sind die Menschen draußen und das kommt jetzt durch mich hindurch und ich lese die Bibel, wie viel kommt auf der anderen Seite an Bibel noch heraus? Oder wird das alles gefiltert und umgewandelt in meine eigenen Worte, eigene Theorien und ich mache dann schon ein bisschen das, was ich glaube, was die am nötigsten haben? Oder kommt es wirklich 1:1 oder mehr oder weniger 1:1 so heraus? Also ihr versteht mich richtig, man soll nicht einfach zu jemandem gehen und die Bibel einfach von vorne nach hinten durchlesen, sondern schon überlegen, was braucht der Mensch, nicht wahr? Aber das ist eine interessante Frage, die ihr euch stellen könnt. Wenn ihr mit jemandem sprecht, der eine Schwierigkeit hat, fangt mal an, nicht, meistens haben wir einen guten christlichen Rat, nicht wahr? Weil wir schon ungefähr wissen, wie das geht. Fragt euch stattdessen mal, welcher Bibelvers könnte ihm helfen? Welche Geschichte in der Bibel ist ungefähr das gleiche Problem wie ihr Problem? Denn wenn man Bibelgeschichten hat und Bibelverse, das macht einen ganz anderen Unterschied, als wenn man einfach sagt, ich glaube, Gott würde sich freuen, wenn du das und das machst. Ja, kann ja sein. Aber wenn ich einen Bibelvers habe, einen biblischen Gedanken, der wirklich so als Gedanke in der Bibel zu finden ist, das macht einen großen Unterschied. Jetzt, das bedeutet natürlich, dass wir die Bibel gut kennen müssen, nicht wahr? Das lernt man nicht über Nacht, aber je besser wir die Bibel kennen, desto mehr können wir das Licht weitergeben. Je weniger wir die Bibel kennen, desto mehr müssen wir aus dem Bauch heraus uns irgendwas ziehen. Durchdringen. Genau. Ganz genau. Das Licht muss in die Finsternis hineinscheinen und auch Schritt für Schritt. Genau. Aber die Bibel ist ein Licht und wir haben das ja schon gelesen, nicht wahr? Was ist der berühmte Vers? Psalm 119, Vers. Dein Wort ist meines Fußes. Leuchte und dein Weg auf Licht auf meinen Weg. Das ist Psalm 119, Vers 105. 105, ganz genau. Und wenn es ein Licht auf meinem Weg ist, soll es auch ein Licht auf deinem Weg werden. Ich persönlich habe die Erfahrung so oft gemacht, mach sie gerade wieder. Es kommt ja manchmal zu Situationen, wo man etwas möchte und man weiß in seinem Hinterkopf, Gott möchte was anderes. Habt ihr das schon mal erlebt? Jeder, der nicht nickt, der macht sich der Lüge schuldig. Ihr wollt etwas und ihr wisst, Gott möchte was anderes. Jetzt, selbst als bekennender Christ, ist es relativ einfach, sich das so hinzubiegen, dass man kaum noch schlechtes Gewissen hat, nicht wahr? Aber eine Sache geht nicht. Man kann nicht gleichzeitig die Bibel lesen. Versucht mal wirklich, die Bibel zu lesen mit dem Wunsch, etwas zu verstehen und gleichzeitig in einem bewussten Rebellion zu Gott zu leben. Das geht nicht. Das heißt, entweder man schlägt die Bibel zu oder man sagt, okay Gott, du hast ja recht. Du hast ja recht. Genau. Ja, das stimmt. Man kann das Gewissen, je weniger man die Bibel liest, das wird immer. Irgendwann ist das Gewissen tot. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, nicht wahr? Aber das dauert sehr lange. Aber ihr seht, das ist der Punkt. Die Bibel hat ein Licht, das man nicht ausdrücken kann. Und wenn wir mal Schwierigkeiten haben oder wenn wir etwas wollen, von dem wir wissen, dass es Gott nicht gefällt und wir wissen nicht, wie man das irgendwie anders machen kann, lest einfach die Bibel. Die bringt euch garantiert zur Kapitulation. Also ich meine richtig Bibel lesen, wo man wirklich, auch wenn es nur ein paar Verse ist, aber wirklich, ich möchte verstehen, was du mir zu sagen hast. Und das Interessante ist, dass Gott es immer schafft, dass man die Verse liest, die er direkt zu einem sprechen, in so einer Situation, nicht wahr? Man kann alles Mögliche lesen, man weiß, aber man hat immer das Gefühl, das spricht genau von mir. Und zu mir. Und genau, und dann, Bibel ist ein tolles Buch. Genau. Jetzt haben wir noch einen kurzen Punkt hier zu klären über Vers 4, nämlich gehen wir nochmal zurück zu Offenbarung 11, Vers 4 und dann springen wir gleich in Offenbarung 11, Vers 5, wie versprochen. In Offenbarung 11, Vers 4 heißt es am Ende, das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Jetzt, das ist eine merkwürdige Aussage, oder? Als ich das so gelesen habe, habe ich einen Moment darüber nachgedacht, warum heißt es der Gott der Erde? Das können wir noch missverstehen, oder? Der Gott der Erde. Wer ist damit gemeint? Offensichtlich. Schauen wir mal ganz kurz einen Text an, in 5. Mose 10, Vers 5. Mose 10 gehen, der Vers stimmt nicht. Ich verstehe nicht, warum. Okay, aber wir können zu Jesaja 54 gehen. Entschuldigung. Ah, nein, doch, stimmt. Es geht erstmal um das vor dem Herrn stehen. In 5. Mose 10, doch, das stimmt, vollkommen. Tut mir leid, das war mein Fehler. In 5. Mose 10, Vers 8. 5. Mose 10, Vers 8. Seid ihr da? 5. Mose 10, Vers 8. Zu jener Zeit sonderte der Herr den Stamm, welchen Stamm aus? Den Stamm Levi aus, die Lade des Bundes des Herrn zu tragen, vor dem Herrn zu stehen, ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen bis zu diesem Tag. Also, was wird hier von dem Stamm Levi gesagt? Sie sollten wo stehen? Vor dem Herrn. Und dieses vor dem Herrn stehen hat jetzt welche Aufgabe? Was beinhaltet das? Den Dienst zu verrichten, was noch? In seinem Namen zu segnen. Jetzt, was heißt es von den beiden Zeugen? Sie stehen vor dem Herrn der Erde. Das heißt, was ist ihre Aufgabe? Sie verrichten den Dienst. Sie dienen uns und sie sollen in seinem Namen segnen. So wie die Leviten, in seinem Namen segnen. Jetzt schauen wir mal weiter. In Jesaja 54. Liegt im Gott, ja. Jesaja 54, Vers 5. Und da haben wir jetzt die Erklärung, wer mit Gott der Erde gemeint ist. Toller Vers übrigens. Jesaja 54, Vers 5. Ein sehr guter Vers, den man manchmal eben in der Seelsorge verwenden kann. Jesaja 54, Vers 5 sagt, denn dein Schöpfer ist was? Dein Ehemann. Herr der Herrscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird wie genannt? Der? Aller Welt, okay. Hat jemand einen Schlachter? Er wird genannt der Gott der ganzen Erde. Der Gott der ganzen Erde. Das heißt, wenn es heißt, die vor dem Gott der Erde stehen, ist damit nicht der Fürst dieser Welt gemeint, sondern der Gott der ganzen Erde. Und der Gott der ganzen Erde ist der Heilige Israels, der Erlöser. Jesus, genau, unser Schöpfer, unser Erlöser. Übrigens in Jesaja wird ganz oft der Schöpfer und der Erlöser mal gleichgestellt. Schöpfer, Erlöser, Schöpfer, Erlöser. Das wisst ihr wahrscheinlich schon. Schaut mal in Micha 4. In Micha 4, Vers 13. Interessanter Vers. Da kommt der gleiche Gedanke nochmal vor. In Micha 4, Vers 13. Mache dich auf und drisch, du Tochter Zion, denn ich mache dein Horn zu Eisen und deine Hufe zu Erz und du sollst große Völker zermalmen und ich werde ihren Raub dem Herrn weihen und ihren Reichtum dem Beherrscher der ganzen Erde. Das heißt, Gott ist tatsächlich der Gott und der Beherrscher der ganzen Erde. Das ist uns vermutlich auch schon vorher klar gewesen. Aber das bedeutet, dass wenn Gott der Herrscher der ganzen Erde ist, welche Autorität haben dann die beiden Zeugen, die vor dem Herrn stehen? Sie haben Autorität für die ganze Erde. Habt ihr mal gehört, dass jemand sagt, oh, die Bibel, die ist ja nicht für alle Kulturen geeignet? Das ist nur so kulturell bedingt, bestimmte Dinge muss man so sehen oder so sehen und die Bibel ist schon gar nicht zeitlos. Nein, die Bibel ist für alle Völker, für alle Stämmen, für alle Sprachen, für alle Nationen, für alle Kulturen, für alle Religionen, für alle Konfessionen, für alle Philosophien, für jeden. Okay? Denn sie sind die beiden Zeugen, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen. Übrigens, die beiden Cherubim standen ja auch vor dem Herrn des ganzen Universums sogar, nicht wahr? Oder stehen da immer noch? Gibt ja jetzt immer noch zwei. Jetzt damit gehen wir über zu Offenbarung 11, Vers 5. Offenbarung 11, Vers 5, neuer Vers für heute. Dort heißt es, und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Jetzt, Frage Nummer 1. Um wen geht es hier? Um die zwei Zeugen. Das heißt, auch Vers 5, genauso wie Vers 4, ist eine Weiterführung von Vers 3. Das heißt, wir müssen immer wieder nicht uns die Mühe machen, zu identifizieren, wer die sind, sondern wir wissen, das ist das Alte und das Neue Testament, die Bibel. Aber es gibt hier einige interessante Zusatzinformationen, die wir jetzt studieren wollen. Es heißt, wenn jemand ihnen, also der Bibel, Schaden zufügen will, dann passiert was? geht Feuer aus ihrem Mund. Ja, das ist eine interessante Aussage, oder? Ist das eine buchstäblich zu verstehende Aussage? Bedeutet das, wenn ich jetzt hier eine Schere nehme und die Bibel zerschneide, dass ich, dass da Feuer gespuckt wird aus der Bibel? Offensichtlich nicht. Das heißt, wir müssen versuchen, was ist die symbolische Bedeutung dahinter und worum geht es? Fangen wir mal an mit dem Gedanken des Schadenzufügens. Frage. Schadenzufügen. Wer ist für Ja? Alle, die jetzt Ja gesagt haben, sollten sich auch melden, nicht wahr? Wer ist dafür, dass man der Bibel keinen Schaden zufügen kann? Und der Rest, manche melden sich zweimal, das gibt's ja gar nicht. Das ist nicht gemeldet. Okay. Gut. Lesen wir mal gemeinsam Lukas 10, Vers 19. Lukas 10, Vers 19. Lukas 10, Vers 19. Lukas 10, Vers 19, dort sagt die Bibel, siehe, also wer spricht denn in Lukas 10? Spricht Jesus zu wem? Zu seinen Jüngern. Seine Jünger sind auch seine, wie nennt man sie noch? Seine Apostel, und wie hat er sie noch genannt? Außer Apostel, seine Jünger, seine Apostel, seine Nachfolger, ja? Jünger, Nachfolger, Apostel und seine, ihr sollt meine Zeugen sein. Also Jesus spricht zu seinen Zeugen, die vor ihm gestanden haben, nicht wahr? Sie sollten das Licht der Welt sein. Leuchter. Okay, jetzt. Jesus sagt zu seinen Zeugen, Vers 19, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Wer ist der Feind? Satan. Gibt es einen größeren Feind außer Satan? Nein. Gibt es also eine größere Gewalt als die Gewalt des Feindes? Nein. Er sagt, ich gebe euch Macht darüber. Und dann sagt er diesen entscheidenden Satz, und wie viel? Nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Das heißt, solange man ein Zeuge für Jesus ist, kann einem wirklich nichts schaden. Denn die Bibel sagt, dass alles, was passiert, denen zum Besten dient, die Gott lieben. Das heißt, wenn jemand ein Zeuge ist, dann kann es zwar sein, dass wir verletzt werden, es kann auch sein, dass wir krank werden, es kann auch sein, dass wir einen lieben Menschen verlieren, aber es kann uns nicht schaden. Ganz genau. Jetzt, wenn das für die menschlichen Zeugen gilt, meint ihr nicht auch, dass das für die Bibel gilt? Für die zwei Zeugen, man kann ihnen nicht schaden. Man kann es versuchen. Jetzt gehen wir zurück zu Offenbarung 11, Vers 5 und lesen mal genau, was dort steht. In Offenbarung 11, Vers 5 steht nämlich nicht, wenn jemand ihnen schadet, sondern wenn jemand ihnen Schaden zufügen oder Schaden tun will. Das heißt, die Intention ist das Problem. Denn wirklich schaden kann man der Bibel nicht. Man kann zwar versuchen, sie zu fälschen, man kann auch gefälschte Bibelübersetzungen auf den Markt bringen, aber wird es das Wort Gottes verfälschen? Nein, denn es gibt immer, das wahre Wort Gottes ist immer erhältlich. Es kann nicht ausgelöscht werden. Denn Jesus sagt, meine Worte sollen nicht vergehen. Und wird die Bibel für immer, also für alle Zeiten unverfälscht bleiben? Die Bibel sagt lasst uns das mal kurz lesen, lasst euren Fingern auf Offenbarung 11. Wisst ihr, in welchem Vers die Bibel davon spricht, dass sie unverfälscht ist? Kennt ihr den Vers, der davon spricht, dass die Bibel unverfälscht ist? Schaut mal in Psalm 12. Psalm 12 ist ein toller Vers. Ganz nebenbei. Die Worte des Herrn sind was? Psalm 12, Vers 7 sagt, sind lauter oder sind reine Worte im irdenen Tiegel geschmolzenes Silber siebenmal geläutert. Wenn ich Bibelstunden gebe, das ist einer der Verse in dem Thema über die Bibel. Die Bibel ist siebenmal geläutert. Das bedeutet, wenn man Gold fördert, dann ist es nicht ganz rein. Nicht wahr? Das muss noch geläutert werden. Das macht man einmal, ja? Und dann ist die Schlacke weg. Dann macht man es vielleicht nochmal. Das ist noch reiner. Aber die Bibel ist 7-mal geläutert. 1-mal und 2-mal und 3-mal und 4-mal. Jetzt 7-mal steht wofür? Für die Vollkommenheit, nicht wahr? Das heißt, die Bibel ist vollkommen geläutert, völlig rein. Ihr braucht also keine Angst haben, dass irgendjemand im Laufe der Zeit irgendwie die Bibel so verfälscht hat, dass man sie nicht mehr verstehen kann oder dass sie was anderes sagt, als sie früher gesagt hat. Die Bibel sagt durch eine Prophezeiung, dass sie, also Jesus sagt, sie wird ewig bestehen und sie wird ewig rein bestehen. Rein und ewig. Und wahr, genau, sie ist die Wahrheit. Das heißt, egal was man tut, und wenn ich 30.000 falsche Bibelübersetzungen anfertige, dann sagt Gott, das hättest du besser nicht machen sollen, das wird dir schaden, aber der Bibel wird es nicht schaden. Wir werden noch sehen in den nächsten Wochen, dass einige der größten Attacken gegen die Bibel nicht der Bibel geschadet haben, sondern denen, die gegen die Bibel gekämpft haben. Das ist noch Teil von Offenbarung 11, kommt noch. Wir sind noch am Anfang. Da geht noch einiges los gegen die Bibel. Das heißt, man kann, an anderer Stelle heißt es, habe ich das hier gerade zugegen? Ihr kennt den Satz, wir vermögen nichts gegen die Wahrheit. Man kann einfach nichts gegen die Wahrheit tun. Man kann dagegen ankämpfen, man kann sich auf die andere Seite stellen, auf die falsche Seite, aber der Wahrheit tut das nie einen Abbruch. Und das ist der Grund, warum Gott gelassen sein kann im großen Kampf. Er weiß, man kann nichts gegen die Wahrheit tun. Und selbst Satan mit all seiner Listigkeit, mit all seiner Macht, er kann nichts gegen die Wahrheit tun. Er kann zwar die Leute lange Zeit im Dunkeln halten, aber irgendwann fliegt selbst die geschickteste Lüge auf, weil die Wahrheit einfach geradeaus geht. Genau. Und die Bibel ist die Wahrheit. Deswegen, ja, da kommen wir noch zu. Und die Bibel ist diese Wahrheit. Also gut, haben wir gesehen, man kann der Bibel nicht schaden. Aber man will ihr schaden. Also müssen wir verstehen, was ist diese Intention? Was wollen die Leute, wenn es heißt, man will der Bibel schaden? Wollten sie einfach nur die Bibel zerschneiden oder was war das, sie wollten? Was wollten sie ihr schaden? Schaut mal mit mir in Apostelgeschichte 7. Da kommt dieses Wort auch nochmal vor. Deswegen gehen wir da jetzt hin. In Apostelgeschichte 7, Vers 24. Vorteil noch, wir werden heute noch ein ganz spannendes Kapitel lesen, das ziemlich zu den schwierigen Kapiteln der Bibel gehört. Also nicht im Sinne von verstehen, sondern warum lässt Gott das so zu? Das wird noch sehr spannend werden. Apostelgeschichte 7, Vers 24. Und zwar heißt es da, in Vers 24, und als er einen Unrecht leiden sah, wehrte es ab und schaffte dem Unterdrückten Recht, indem er den Ägypter erschlug. Jetzt, wo ist wohl dieses Wort für Schaden drin? Mit welchem Wort? Dasselbe griechische Wort hier. In dem Wort Unrecht, nicht wahr? Als er einen Unrecht leiden sah. Das heißt, wenn ich jemandem Unrecht tue, dann will ich ihm schaden. Das heißt, der Versuch wurde gemacht, der Bibel Unrecht zu tun. Schaut mal in Vers 26, da kommt das gleiche Wort nochmal vor. Am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie miteinander stritten. Das heißt, man streitet mit der Bibel. Man kämpft dagegen an mit Argumenten. Man versucht durch Streitfragen die Bibel in Misskredit zu bringen, ihr Unrecht zu tun. Was sagt die Bibel? Was sollen wir mit solchen Streitfragen machen? Wir sollen sie nicht nur vermeiden, sondern wir sollen die törichten und ungereimten Streitfragen ablehnen. Ablehnen. Wenn jemand nur streiten will über die Bibel, einfach ablehnen. Gar nicht erst sich damit beschäftigen, ja? Sagt die Bibel. Gut, gehen wir gemeinsam einmal zu diesem Vers. Kolosser 3. Ist das Kolosser? Ich hoffe. Ich kann gerade meine Schrift nicht richtig entziffern. Kolosser 3, Vers 25. Ja, genau. Kolosser 3, Vers 25, das ist es gewesen. Kolosser 3, Vers 25. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Was ist der Gedanke? Unrecht, Gott bemerkt das Unrecht von jedem. Egal, wer er ist und was er behauptet und welche Stellung er hat. Das heißt, mit anderen Worten, es wird gleich klarer, wenn wir den nächsten Vers lesen. Der Versuch, der Bibel zu schaden, könnte auch von Menschen kommen, von denen man es nicht erwarten würde. Ich meine, wir würden erwarten, dass Heiden der Bibel schaden wollen, oder? Wir würden erwarten, dass Leute die Bibel schlecht finden, die ihre alten Götter anbeten wollen. Aber würden wir erwarten, dass Christen der Bibel schaden wollen? Wir würden vielleicht erwarten, dass Christen der Bibel nicht folgen wollen, nicht wahr? In bestimmten Punkten. Das kann man erwarten. Dass sie einfach an einem bestimmten Punkt an ihrer Sünde festhalten wollen. Aber wer von euch würde erwarten, dass Christen der Bibel direkt schaden wollen, sie in Unrecht bringen wollen, sie in Misskredit bringen wollen? Das würden wir doch kaum erwarten, oder? Ich rede nicht davon, dass Leute die Bibel nicht kennen, oder, sondern Leute mit der Intention sagen, okay, als Christ sagen, was kann ich tun, damit die Bibel in Misskredit gebracht wird? Versteht ihr? Das ist ein Unterschied zwischen, ich lese die Bibel nicht oder ich will der Bibel nicht folgen und ich will den Einfluss der Bibel systematisch zerstören. Das ist noch ein kleiner Unterschied, versteht ihr? Das eine sind nur Leute, die einfach nicht folgen wollen, was der Geist ihnen sagt. Das andere, Leute, die tatsächlich bewusst einen Krieg gegen die Bibel führen. Jetzt passt auf. Jetzt brauchen wir zwei Texte noch zusammen und dann werdet ihr etwas hoffentlich Erstaunliches sehen. Schaut mal mit mir in die Offenbarung nochmal. Das gibt uns Gelegenheit an Offenbarung 9. Oh, da haben wir jetzt eine schöne Gelegenheit. Wer weiß, was in Offenbarung 9 vonstatten geht? Was gibt es in Offenbarung 9? Worum geht's da? Da geht es um die Trumpets, nicht wahr? Die Trompeten. Die Posaunen. Und das ist doch wunderbar. Wir können uns noch mal leicht erinnern, worum es bei den Posaunen ging, nicht wahr? Kann sich. Da haben wir es. Wie lange ist das her? Oh, es ist jetzt schon. Diesen Vers haben wir ungefähr vor einem Jahr gemacht hier. Könnt ihr euch das vorstellen? Nur zwei Kapitel entfernt, vor einem Jahr. In Offenbarung 9. Da ging es in der fünften und sechsten Posaune. Um wen? Fantastisch. Es gibt jemanden, der sich erinnern kann. Es ging um die Moslems, nicht wahr? Um die Osmanen, die Sarazenen. Und wir wollen nicht in alle Details gehen, aber wir hatten dort einen interessanten Vers. Schaut mal in Vers 10 ist das, glaube ich. Nee, Vers 19. Schaut Vers 19. Da wurde diese falsche Religion, der Islam, dargestellt durch diese Heuschrecken, nicht wahr? Und diese Pferde und so weiter, heißt es Vers 19. Denn ihre Macht liegt in ihrem Maul und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe und auch mit diesen fügen sie was zu? Schaden. Jetzt wodurch fügen diese Wesen Schaden zu? Durch das Maul und durch den Schwanz. Und der Schwanz sieht so aus wie eine Schoho. Ein Schwanz. Und mit dem Schwanz, der aussieht wie eine Schlange, fügen sie Schaden zu. Jetzt, wir haben gesagt, es ging damals um den Islam. Damals. Könnt ihr euch erinnern, vielleicht. Wo in der Bibel wird erklärt, wofür der Schwanz steht? Worum geht es im Schwanz? Ja, der Drache nimmt nämlich auch mit seinem Schwanz drei, aber da steht nicht, was der Schwanz ist. Es steht nur, dass er mit dem Schwanz sogar ein Drittel der Engel verführt hat. Was ist der Schwanz? In der biblischen Prophetie. Jesaja 9. Jesaja 9, Vers 14. Jesaja 9, Vers 14 sagt uns, schaut mal, den solltet ihr euch gut merken, den Vers, Jesaja 9, Vers 14. Der Älteste und Angesehene ist das, seid ihr in Jesaja? Einfach die Mitte der Bibel aufschlagen. Jesaja 9, Vers 14, der Älteste und Angesehene ist das Haupt und der Prophet, der was lehrt? Falsch lehrt oder Lügen lehrt, ist der Schwanz. Jetzt fassen wir zusammen. Der Schwanz steht für wen? Für den falschen Propheten oder den Lügenpropheten. Was ist das Schlimme an einem Lügenpropheten? Das ist nicht das Schlimme. Das macht einen Lügner auch. Also es ist schon schlimm genug. Also es ist Übertretung des Gesetzes. Es führt zum Tod. Schlimm genug. Aber das macht ein normaler Lügner auch. Der Lügenprophet behauptet nicht nur, dass er die Wahrheit sagt, das macht der Lügner eigentlich auch. Dass er für Gott spricht. Das macht ein Lügner nicht. Ein normaler Lügner kommt nicht und sagt, so spricht der Herr. Der Lügner sagt einfach nur, das sage ich. Ja, und lügt dann. Aber der Lügenprophet sagt, so spricht Gott. Und dann sagt er seine Lüge. Und das ist ja das Ding, was wir gesehen haben im Islam. Dass Islam eine wunderbare Religion ist, mit guten Intentionen. Wir hatten gesehen, der Islam ist entstanden als Reaktion auf den Abfall in der Christenheit, Götzendienst und alles. Und sie wollten das ändern. Aber dann kam dieser Mohammed und hat gesagt, so spricht Gott. Er hat also behauptet, ein Prophet zu sein und etwas von Gott zu sagen, wo er einfach nur gute Ideen gehabt hat. Und dann offensichtlich der Bibel an manchen Punkten widersprochen hat. Ja, und das war sozusagen die Verführung. Wobei es viele gläubige Menschen im Islam gibt, nicht wahr? Und bis heute viele wirklich Gott übergeben sind. Aber das Problem war, dass man nicht der Bibel ganz vertraut hat, sondern die Bibel ein bisschen geändert hat oder die Bibel für minderwertig erachtet hat und jetzt eigene Gedanken über die Bibel gestellt hat. Den Koran. Jetzt, ganz kurz. Aber wir sprechen heute nicht vom Islam, sondern wir sprechen vielmehr von der Zeit des Mittelalters, wo, das ist sehr wichtig jetzt, wo in der Zeit des Mittelalters, wo die Bibel angegriffen wurde, nicht so sehr vom Islam, sondern von wem wurde sie angegriffen, der behauptet hat, für Gott zu sprechen? Von der christlichen Kirche selbst. Das heißt, Christen haben nach diesem Vers und nach den Stellen der Bibel tatsächlich nicht nur der Bibel nicht gefolgt, sondern mit Intention die Bibel bekämpft. Das bedeutet, geschichtlich kann man herausfinden, dass es Zeiten gab im Mittelalter, wo die Bibel fast ausgerottet war, wo es nur wenige Manuskripte gab. Aber Gottes Wort siegt, nicht wahr? Man kann nichts gegen die Wahrheit. Aber der Kampf. Und wenn es keine Waldenser gegeben hätte und keine Albigenser, wer weiß, ob wir heute eine Bibel hätten? Wer weiß? Also natürlich, Gott hätte zur Not Steine auferweckt, die Bibel hätten abschreiben können. Gott hat alle Möglichkeiten. Aber ihr versteht, was ich meine. Die Staatskirche, die behauptet sozusagen, die besten Dokumente zu haben und große Bibliothek im Vatikan, nicht wahr? Alle Christen denken, da müssen die Ursprünge sein, nicht wahr? Aber genau da sind nicht die Ursprünge, sondern da sind die größte Fälschung. Das heißt, es gab zwei Dinge, die man getan hat. Man hat die Bibel den Leuten weggenommen. Was hat man noch gemacht? Man hat etwas ersetzt. Was hat man da hingefügt? Tradition, die Kirchenväter, nicht wahr? Kirchenväter so und so, Konzil so und so, Konzil das, Vorschrift das, römisches Gesetz dies und jenes. Sodass die Theologiestudenten alle Konzilsväter gelesen hatten, aber niemals die Bibel. Etwas weggenommen und etwas anderes hinzugefügt. Merkt euch das. Weggenommen und hinzugefügt. Wenn jemand der Bibel schaden will. Jetzt konnte man der Bibel schaden? Nein. Man konnte nur sich selbst damit schaden und anderen. Aber der Bibel konnte man nicht schaden. Und was meint ihr? Ah, da kommen wir zu. Die Bibel sagt, dass jetzt was passiert als Strafe darauf? Was passiert als Strafe jetzt auf den? Aus ihrem Mund. Muss er getötet werden. Was ist Tod? Tod ist die der Sünde soll. Ist nicht also das, was die natürliche Folge der Sünde ist. Ja? Jetzt denkt drüber nach. Jeder, der gegen die Bibel kämpft, erleidet den ewigen Tod. Er wird verbrannt, nicht wahr? Das heißt, gegen die Bibel zu kämpfen ist Sünde. Was ist das Gegenteil von gegen die Was ist das Gegenteil von Sünde? Eines Gesetzes, ja? Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben. Und Glauben ist was? Leben aus jedem Wort. Das heißt, in Wirklichkeit geht der ganze Erlösungsplan, der große Kampf zwischen gerettet sein oder verloren sein über die Frage, wie gehe ich mit der Bibel um? Stelle ich mich unter das Wort oder stelle ich mich über das Wort? Diejenigen, die sich unter das Wort stellen, werden vom Wort so lange korrigiert, bis sie gereinigt und geläutert sind, bis sie vorbereitet sind. Und diejenigen, die sich über das Wort stellen, haben nichts, was sie korrigiert. Das heißt, sie bleiben in ihren Sünden. Wir kommen gleich noch ganz praktisch dazu. Das heißt, die entscheidende Frage ist, wie stelle ich mich zum Wort? Steht es da und darf mich kritisieren oder stehe ich da und sage, na, das finde ich schon ganz gut, ich glaube 85%, 95%, 95,8%, 98,7%. Aber die restlichen 1,3. Das kann ich nicht glauben, das passt nicht auf unsere Kultur. Wer ihr schaden will, jetzt pass auf, es kommt Feuer aus ihrem Mund. Jetzt, woran müsst ihr denken? Feuer aus ihrem Mund. Ich will das studieren. Feuer aus ihrem Mund. An einem Drachen, okay, ja. Könnte man denken. Die Bibel sagt, Feuer ist die Liebe, nicht wahr? Und lasst uns mal erstmal ein paar Bibelverse anschauen, um mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, jetzt, was das bedeutet. Und zwar in 2. Samuel 22. 2. Samuel 20 ist ein schönes Kapitel. Das ist nämlich das Danklied von David, kurz bevor er gestorben ist. 2. Samuel 22. Ganz tolles Lied. Er beschreibt, was Gott für ihn getan hat. Wir lesen mal Vers 7, okay? Vers 7. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott, und er hörte meine Stimme in seinem Tempel. Mein Schreien drang zu seinen Ohren. Also David hat immer so wortgewaltige Bilder, nicht wahr? Da bebte und erzitterte die Erde. Die Grundfesten des Himmels wurden erschüttert und bebten, weil er zornig war. Jetzt stellt euch mal, ist euch bewusst, was ihr auslöst, wenn ihr zu Gott betet? Ich meine, das ist natürlich nur eine symbolische Beschreibung, nicht wahr? Es bebt nicht jedes Mal die Erde, wenn wir beten. Aber das ist, wie gewaltig das ist, wenn Gott Gebete hört. Gebetserhörung ist nicht, dass Gott da irgendwo sekretiert und sagt, okay, 185.000. Gebet von Bruder XY eingegangen, okay, mach dich auf den Weg, okay, der Nächste. Sondern, wenn wir in Bedrängnis sind, wenn wir in Versuchung sind und wir sagen, Gott, hilf mir, oder wenn uns jemand was Böses will und wir sagen, Gott, hilf mir, ich schreie zu dir in deinem Tempel, nicht wahr? Wir sollen mit Freimut zum Gnadenthron gehen, nicht wahr? Gott, hilf mir, dann heißt es, bebt die Erde, wenn Gott zornig wird. Auf unsere Feinde sagt, was? Du hast es gewagt, meinen Augapfel anzutasten? Da bebte und erzitterte die Erde, die Grundfesten des Himmels wurden erschüttert und bebten, weil er zornig war. Rauch stieg auf von seiner Nase. Und verzehrendes Feuer aus seinem Mund. Feuersglut sprühte daraus hervor. Jetzt, was meint ihr? Warum kommt Feuer aus dem Mund der Bibel in Offenbarung 11, Vers 5? Warum kommt da Feuer heraus? Nach diesem Vers. Wann kommt aus Gottes Mund Feuer? Wenn er wütend ist. Warum wird er wütend? Weil seinen Gerechten Unrecht getan wird. Und wird in Offenbarung 11, Vers 3, 4, 5 seinen Gerechten Unrecht getan? Wir sind in der Zeit des Mittelalters und der Bibel wird Unrecht getan. Und deswegen sagt die Bibel vorher, wenn jemand ihr schaden will, der wird erleben, dass Gott aus seinem Wort, nicht aus seinem Mund, nicht wahr? Gottes Mund steht für sein Wort, denn aus dem Mund redet man, nicht wahr? Das heißt, aus dem Wort kommt das Feuer hervor. Wir werden gleich noch sehen, was das bedeutet. Schaut mal mit mir in Psalm, das brauchen wir nicht. Kennt ihr eine Geschichte? Und das ist jetzt, was ihr versprochen habt. Eine Geschichte, die nicht so einfach zu verdauen ist am Anfang. Kennt ihr eine Geschichte in der Bibel, wo jemand mit Feuer bestraft wurde? Das vom Himmel fiel. Wahrscheinlich kennt ihr zwei Geschichten. Eine ist ganz offensichtlich Sodom und Gomorra, das stimmt. Kennt ihr die Geschichte von Elia? Ich meine, wir kennen einige Geschichten von Elia. Wir kennen das Feuer vom Himmel von Elia am Berg Karmel. Das ist unsere Lieblingsgeschichte, nicht wahr? Wir kennen auch die Geschichte, auch andere Geschichten von ihm, aber die Geschichte wird selten erzählt, weil es ein bisschen schwierig ist, das zu vermitteln, was da passiert. Lasst uns mal aufschlagen 2. Könige 1. Wir werden sehen, 2. Könige 1, wie uns das hilft für die Bibel, besser zu verstehen. Lesen wir Vers 2, die ganze Geschichte, okay? 2. Könige 1 ab Vers 2. Als aber Ahab tot war, Vers 2, und Ahasja, das war der König, fiel in seinem Obergemach in Samaria durch das Gitter und wurde krank. Also der König ist in seiner Wohnung, oberen Stock, fällt durch ein Gitter, ist krank. Er sandte Boten und sprach zu ihnen, geht hin und befragt wen? Baal-Zebub, heißt übersetzt übrigens der Herr der Fliegen. Der Herr der Fliegen. Vielleicht kennt ihr das Buch, der Herr der Fliegen. Das nur nebenbei. Den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Also der König von Israel fragt den, will den Herrn der Fliegen, diesen Gott von Ekron fragen, ob er gesund wird. Das war natürlich eine sehr schlechte Idee. Vers 3, aber der Engel des Herrn sprach zu Elia, dem Tisbiter, mache dich auf und geh den Boten des Königs von Samaria entgegen und sprich zu ihnen. Gibt es denn keinen Gott in Israel, dass ihr hingeht, um Baal-Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Und darum spricht der Herr, du sollst von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, nicht herunterkommen, sondern du wirst was? Gewisslich sterben. Und Elia ging. Die Boten aber kehrten wieder zu dem König zurück. Da fragte er sie, warum kommt ihr wieder? Sie sprachen zu ihm, ein Mann kam herauf, uns entgegen, der sprach zu uns, kehrt wieder zurück zu dem König, der euch gesandt hat, und sagt zu ihm, so spricht der Herr, gibt es denn keinen Gott in Israel, dass du hinsendest, um Baal-Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum sollst du von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, nicht herunterkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. Vers 7, da sprach er zu ihnen, wie sah der Mann aus, der euch begegnete und dies zu euch sagte? Vers 8, sie sprachen zu ihm, der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Er aber sprach, es ist Elia, der Tisbiter. Nun, bis dahin ist die Geschichte klar, oder? Der König fällt durch ein Loch, der König ist krank, der König sendet zu diesem heidnischen Gott. Da Elia stellt sich in den Weg, sagt, Moment mal, warum befragt ihr nicht Gott? Du wirst des Todes sterben. Jetzt schaut, was weiter passiert. Vers 9. Und er sandte einen Hauptmann über 50 zu ihm mit seinen 50 Leuten, als der zu ihm hinaufkam. Siehe, da saß er oben auf dem Berg. Er aber sprach zu ihm, du Mann Gottes, der König sagt, komm herab. Vers 10. Aber Elia antwortete dem Hauptmann über 50 und sprach zu ihm, wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 verzehren. Da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte ihn und seine 50. Stell dir das mal vor. Da steht der Elia auf dem Berg und sagt, wenn ich ein Mann Gottes bin, soll Feuer vom Himmel fallen. Das sind 50 Leute, also 50 Leute passen gut in den Raum hier. Nicht wahr? Stell dir vor, 50 Leute, Feuer fällt vom Himmel, alle tot. Kommt die nächste Kompanie. Der König hört das. Ich meine, wenn ihr der König gewesen wärt, stell dir das mal vor, ihr seid König, sendet 50 Leute los und ihr bekommt den Bericht, die sind alle zur Asche verbrannt. Würdet ihr nochmal 50 losschicken? Er sendet nochmal 50 los. Was passiert? Und er sandte nochmals einen anderen Hauptmann über 50 zu ihm mit seinen 50. Da redete er und sprach zu ihm, du Mann Gottes. So spricht der König, komm rasch herab. Er sagt nicht nur, komm herab, er sagt, komm, aber ein bisschen zackig. Jetzt aber schnell. Was passiert? Elia sagt, wenn ich ein Mann Gottes bin, dann soll Feuer vom Himmel runterfallen und es fällt vom Himmel. Das ist ganz schön interessante Geschichte, oder? Also es ist keine Geschichte, die man gleich so in der ersten Bibelstunde erzählen würde, oder? Aber ich glaube, es gibt eine ganz tiefe Bedeutung dahinter und die wollen wir jetzt gleich studieren. In den verbleibenden 6 Minuten. Vers 13, da sandte er noch einen dritten Hauptmann über 50 mit seinen 50. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie sich dieser dritte Hauptmann geführt hat. Stellt euch, versetzt euch in die Lage. Ihr wisst, ja, ich meine, das spricht sich rum unter der Armee, nicht wahr? Das sind gleich 2 Kompanien abgeschossen worden und zwar präziser, als es jemals im Zweiten Weltkrieg mit Lasertechnik passieren könnte, ja? Alle weg. und ihr sollt da hingehen. Und was heißt es hier? Als nun dieser dritte Hauptmann über 50 zu ihm hinaufkam, beugte er seine Knie vor Elia und bat ihn und sprach zu ihm, du Mann Gottes, lass doch mein Leben und das Leben deiner Knechte dieser 50 etwas vor dir gelten. Siehe, das Feuer ist vom Himmel gefallen, hat die ersten zwei Hauptleute über 50 samt ihren 50 verzirkt. Nun aber lass mein Leben etwas vor dir gelten. Und es passiert nichts. Und der Engel des Herrn spricht zu Elia und führt ihn dann und sagt, du kannst mit ihnen gehen. Jetzt die Frage stellt sich, wenn es für Gott kein Problem ist, dass Elia zum König geht, denn offensichtlich nach dem dritten Mal darf er gehen, oder? Warum fällt Feuer vom Himmel und verzehrt diese ganzen Soldaten? Habt ihr euch mal die Frage gestellt? Das ist eine merkwürdige Geschichte. Jetzt wollen wir die Minuten gut nutzen, um zu schauen, was passiert. Wir haben schon einen Hinweis aus Offenbarung 11, Vers 5. Wann verzehrt Feuer? Wann wird man vom Feuer verzehrt, wenn man was gemacht hat? Wenn man Schaden wem zufügen will, dem? Wort Gottes. Wenn man sozusagen gegen das Wort Gottes arbeitet. Jetzt. Lesen wir mal ganz genau Vers 8. Vers 9. Er sandte einen Hauptmann über 50 zu ihm mit seinen 50 Leuten. Als der zu ihm hinaufkam, siehe, da saß er oben auf dem Berg. Das heißt, wir haben den Hauptmann unten am Berg, oben den Elia. Wie spricht der Hauptmann den Propheten an? Wie sagt er? Du Mann Gottes. Jetzt, ein anderes Wort für du Mann Gottes wäre du, wer ist ein Mann Gottes? Prophet. Im Alten Testament, das heißt Mann Gottes Prophet. Er sagt also, hey Elia, du Prophet. Jetzt, wenn er das sagt, was anerkennt er damit? Er kennt nicht nur Gott, sondern er erkennt, dass Gott durch Elia spricht. Er anerkennt damit, dass er in Wirklichkeit jetzt nicht mit Elia spricht, sondern mit Gott, der durch Elia spricht. Er sagt nicht Elia, er sagt du Mann Gottes. Er sagt, ich weiß, durch dich spricht Gott. Du bist der Repräsentant Gottes. Und dann sagt er, der König sagt dir, komm herab. Mit anderen Worten, der Hauptmann sagt, ich weiß, dass du Prophet bist, ich weiß, dass du Gottes Wort sprichst, ich weiß, dass durch dich Gott spricht und ich befehle dir, komm herab, folge dem König, beuge dich dem König. Er stellt sich über das Wort. Er stellt sich über das Wort Gottes und sagt, komm herab. Und jetzt pass auf, das ist sehr interessant. Was ist die Antwort von Elia klingt im ersten Moment klingt sie ein bisschen harsch, nicht wahr? Klingt sogar sehr harsch. Aber was sagt er? Er sagt in Vers 10, wenn ich ein Mann Gottes bin, er sagt, okay, du sagst, ich bin ein Mann Gottes, dann ist es ja nicht mehr meine Sache, sondern wessen Sache? Gottes Sache. Und das Wort, es steht hier, Himmel, Feuer vom Himmel fallen. Aber das hebräische Wort ist, es soll Himmel, Feuer vom Himmel herabkommen. Da steht das gleiche Wort wie in Vers 9. Das heißt Gott, der Hauptmann sagt, komm herab. Und er dir sagt, okay, es wird herabkommen. Das ist ein Wortspiel, ja? Der Hauptmann sagt, komm herab. Und er dir sagt, alles klar, es wird herabkommen. Du willst ja nicht mich, du willst ja das Wort Gottes. Und damit, es ist also nicht so, wie man im ersten Moment glauben könnte, dass Elia sagt, Gott, wie könnten wir dir am besten bestrafen? Oh, ich denke mir aus, lass uns die verbrennen. Und Gott sagt, okay, Elia, wenn das dein Wunsch ist, okay. Pschuh. Sondern Elia sagt, okay, wenn du mich als Mann Gottes ansiehst, dann werde ich dir jetzt einfach nur das Wort Gottes sagen. Ich gebe das direkt weiter an Gott. Und Gott wird jetzt mit dir verfahren, wie es in deinem Herzen ist. Und in seinem Herzen war, Gott, komm herab. Ich will dir befehlen. Ich weiß zwar, dass du Gott bist, aber komm herab. Und Gott sagt, okay, alles klar. Wenn ich herabkomme, dann komme ich zu dir herab. Denn Gott ist ein was? Verzehrendes Feuer. Wenn wir als Sünder sagen, Gott, komm herab, dann kommt er herab. Nur das Problem ist, dass wir nicht ahnen, oder dass wir nicht wirklich wahrhaben wollen, dass wenn Gott herabkommt, wir das nicht handeln können wegen unserer Sünde. Wenn wir uns über Gottes Wort stellen, dann gibt er uns genau das, was wir wollen. Nämlich einen Kontakt mit Gott. Aber als Sünder ist der Kontakt mit Gott was? Tödlich. Jetzt der zweite macht genau das Gleiche, nur dass er noch was hinzufügt. Komm rasch, nicht wahr? Schnell. Ganz schnell. Gott kam herab. Und übrigens, wussten die Hauptmänner, dass Gott Feuer vom Himmel fallen lassen kann? Natürlich, nur wenige Jahre zuvor das hatte jeder gehört, nicht wahr? Das war die Breaking News, dass Gott Feuer vom Himmel fallen lässt und diejenigen, die sich gegen ihn stellen, die Baalspriester, wurden getötet, die selbst nachdem das Feuer gefallen ist, sich immer noch gegen ihn gestellt haben. Das heißt, als der Mann gehört hat, dass Feuer vom Himmel fällt, wusste er, Gott kann das tun. Er hat sich aber nicht bekehrt. Er hat nicht gesagt, nein, stopp, tut mir leid. Er hat gesagt, nein. Na, mal sehen, ob du das hinkriegst. Und Gottes Wort kriegt es hin. Dann kommt der zweite und passiert genau das Gleiche. Und dann kommt der dritte. Und was macht der dritte? Stellt der dritte sich auch über Gottes Wort? Er stellt sich unter Gottes Wort und sagt, wenn dein Leben, er fragt danach, er möchte das Leben haben. Und wenn man sich zu Gott beugt und nach Leben fragt, was bekommt man? Leben. Wenn man aber in seiner Sünde und Hochmut nach Gott fragt, was bekommt man dann? Ein Tod. Übrigens, hier kommt das Feuer herab und vertilgt den Sünder. Wisst ihr, was im nächsten Kapitel passiert? In 1. Könige 2. Was passiert in 1. Könige 2? Da geht Elia im Himmel, in den Himmel, und zwar in was? Feurigen Wagen. Das heißt, einmal geht das Feuer vom Himmel auf die Erde und vertilgt den Sünder. Das eine Mal. Das andere Mal geht das Feuer von der Erde in den Himmel und bringt jemanden, der Sieger, der den Sieg über die Sünde errungen hat, in den Himmel. Denn Elia hat den Sieg da an diesem Punkt vollständig über die Sünde errungen. Ansonsten hätte er nicht in den Himmel gekonnt, nicht wahr? Die beiden Geschichten muss man zusammen sehen, nicht wahr? Das gleiche Feuer, das den Hauptmann verzehrt, hat es den Elia verzehrt? Nicht im geringsten. Sondern, warum hat es ihn nicht verzehrt? Weil er den Sieg über die Sünde errungen hat. Denn Gottes Wort ist, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und was verzehrt das Feuer? Die Sünde. Das wussten alle, weil beim Berg Karmel das Feuer was verzehrt hat? Das Opfer. Und das Opfer war das Opfer für die Sünde. Jeder wusste, das Feuer verzehrt die Sünde. Und da haben wir diese Hauptmänner mit ihren Kompanien und sie stellen sich gegen Gott und sagen, komm herab, wir befehlen dir, unser Wille geschehe. Und Gott sagt, okay, ich komme herab. Wenn es dein Wunsch ist, ich komme herab. Verzehrendes Feuer. Und dann haben wir Elia, der den Sieg über die Sünde errungen hat, der wurde nicht auf Wolke 7 noch irgendwie sein Sündengen rausgeschnitten. So wie er war, konnte in den Himmel genommen werden, so wie Henoch. Und er kann im Feuer in den Himmel hinaufsteigen. Was wird mit den Menschen passieren, die zu Überwinder geworden sind? Schaut mal in Offenbarung 15. Oh, wir müssen Schluss machen. Wir sind sofort fertig in Offenbarung 15, Vers 2. Drittletzter Vers für heute. Offenbarung 15, Vers 2. Dort heißt es, und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt. Und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren, über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Hafen Gottes. Die Überwinder können inmitten des Feuers sein. Aber was passiert mit den Menschen, die sich gegen die Bibel gestellt haben, die der Bibel schaden wollten, die gegen die Bibel gekämpft haben? Sei es offen oder sei es im Namen Gottes. Was wird mit denen passieren? Lesen wir gemeinsam in Offenbarung 22. Dort sagt die Bibel explizit, was mit ihnen passieren wird. Offenbarung 22, Vers 18. Das sind die letzten, vier letzten Verse der Bibel. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zu fügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt, könnt ihr euch erinnern an das Mittelalter? Das eine haben sie weggenommen, das andere haben sie hinzugefügt. Und Gott sagt, wenn jemand wegnimmt und hinzufügt, Wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und was wird mit den Menschen passieren, die keinen Platz in einem neuen Jerusalem bekommen und die Plagen bekommen? Was wird mit ihnen am Ende passieren? Sie werden in Offenbarung 20 von der Liebe Gottes, dem verzehrenden Feuer, verbrannt. Und weil das die Bibel vorhersagt, heißt es, aus ihrem Mund kommt Feuer. Denn der Mund der Bibel sind die Worte der Bibel, die die Bibel sagt. Aus ihrem Mund, hier, wir können es lesen, Offenbarung 20 steht in Vers 14, und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Das heißt, aus dem Mund der beiden Zeugen, sowohl dem Alten als auch dem Neuen Testament, kommt das übereinstimmende Zeugnis, die Sünder werden am Ende zur Asche verbrennen. Ihr könnt Malachi lesen, ihr könnt Jesaja lesen, ihr könnt Offenbarung lesen, ihr könnt die Evangelien lesen, überall wird es bezeugt. Die sprechen davon, die beiden Zeugen. Wer gegen uns kämpft, wer sich über die Bibel stellt, der wird nicht auf der neuen Erde sein können. Denn die Bibel bezeugt Gott. So wie bei den Cherubim vor Gott standen, so steht auch die Bibel vor Gott. Der Kampf gegen die Bibel ist ein Kampf gegen Gott. Und deswegen wollen wir uns eine Entscheidung fällen. Ihr habt die Wahl. Wollen wir uns über die Bibel stellen und sagen, komm herab auf meinen Maßstab. Ich möchte, dass du deinen hohen Maßstab mal runterlegst hier für meine Bequemlichkeit. Oder wollen wir unsere Knie beugen und sagen, ich bin ein armer Sünder, aber gib mir Leben. Ich brauche das Wort des Lebens. Wie wollen wir uns zur Bibel stellen? Wie wollt ihr euch zur Bibel stellen? Drüber stellen oder drunter stellen? Drunter stellen. Nebenbei gesagt, dann ist sie auch ein guter Schutz. Wer von euch möchte sich drunter stellen? Amen. Wollen wir noch gemeinsam beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für dein wunderbares Wort. Und wir bitten dich, dass wenn wir jetzt nach Hause gehen, dass wir nicht alles wieder vergessen, sondern dass wir uns vornehmen, deinem Wort zu folgen, nicht unseren eigenen Ideen. Der Satan hat wahrscheinlich schon Versuchungen vorbereitet. Aber wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns ungeteiltes Herz schenkst. Ein Herz, das nach dir fragt und das willig ist, deinem Wort zu folgen, selbst dann, wenn es unbequem ist. Jesus, bitte dich für mich und für jeden Einzelnen von hier, dass du uns Kraft schenkst, deinem Wort zu folgen. Dass wir uns nicht über das Wort erhöhen, sondern uns vom Wort korrigieren lassen. Amen. Amen. Dann wünsche ich euch einen guten Nachhauseweg, auch euch noch einen schönen Restabend. Schaut euch ein bisschen auf der Seite um. Wir haben mittlerweile sämtliche Vorträge von Taschpackle plus alle Bonusvorträge und sämtliche Vorträge von Wenn Gott zweimal ruft online. Viel Material zum Studium und auch diese Kanzler Study Hour wird in ein, zwei Tagen dann online nochmal zum Nachschauen sein. Schaut euch auch die neue Kanzler Study Hour an, die auch schon wieder zur Verfügung steht. Gottes Segen beim Studium und bis demnächst. Stopp. Einladung zum Freitag. Freitag um 19 Uhr. Wir werden morgen einen Blog-Eintrag auch auf der Juhl-Media-Seite haben, werden wir den Beginn einer ganz kleinen Seminarreihe haben mit Milan Moskala. Milan Moskala ist tschechischer Missionar in Bangladesch, ist dort medizinischer Missionar und er wird ganz spannende Vorträge halten. Das wird wirklich, wirklich sehr ermutigend, spannend und interessant werden. Am Freitag um 19 Uhr, am Sabbat um 10.45 Uhr die Predigt und dann am Sonntag um 14 Uhr. Und merkt euch die Termine vor, Freitag 19 Uhr, Sabbat 10.45 Uhr und Sonntag 14 Uhr hier in Bad Cannstatt. Gottes Segen euch.